Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
Auch Alexa kennt jetzt Klartext Corona. Sagen Sie einfach: Alexa, aktiviere Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
Einen schönen guten Tag. In fast allen Bundesländern, bis auf Baden-Württemberg, sind die Sommerferien zu Ende. An den Schulen ist der Unterricht größtenteils also wieder angelaufen. Und mein Eindruck nach den Corona-Monaten und dem ganzen Homeschooling, zumindest bei meinen Kindern daheim, selten war die Freude so groß, dass die wieder in die Schule gehen können. Doch wie genau wird da jetzt eigentlich gelernt? Bildung ist in Deutschland ja Ländersache, also jedes Bundesland entscheidet da irgendwie anders, in welcher Form die Hygienemaßnahmen jetzt einzuhalten sind, wo wer eine Maske zum Beispiel zu tragen hat, ob es Sportunterricht gibt und so weiter. Wir haben heute Nele Flüchter aus Düsseldorf zu Gast. Sie hat die Bundesinitiative mitgegründet, Familien in der Krise. Und sie ist selbst Diplompädagogin auf der einen Seite und auch selbst Mutter von zwei Kindern. Heute wollen wir sie fragen, unter anderem, wie die Lernbedingungen an den Schulen gerade aussehen in Deutschland und was für Probleme Eltern gerade beschäftigen, welche Lösungen es geben kann, damit auch jetzt in Corona-Zeiten weiterhin guter Unterricht stattfinden kann.
Jetzt zu Beginn im ersten Teil des Podcasts, da beantworten wir erstmal Ihre Fragen, die Sie uns geschickt haben. An unsere Adresse redaktion@gesundheithören.de können Sie jederzeit Fragen per E-Mail schicken. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser und wir versuchen, hier möglichst verständlich zu erklären, was es mit Corona auf sich hat.
Gesundheithören.de gehört zur Apothekenumschau und wir laden hier auch immer unterschiedliche Expertinnen und Experten als Gäste ein und beleuchten mit Ihnen dann einen Aspekt in der Corona-Zeit besonders intensiv. Mein Name ist Peter Glück und heute ist Donnerstag, der 10. September 2020. Die erste Frage kommt von einem Herrn. Er gehört nach eigener Aussage zur Risikogruppe und er hat sich jetzt zur Wassergymnastik angemeldet. Die Gruppe da hat 5 Teilnehmer. Er macht sich trotzdem Sorgen, ob das jetzt eine gute Idee war, dahin zu gehen. Außerdem fragt er sich, ob er vielleicht so einen durchsichtigen Plastikschutzschild tragen soll, während er die Wassergymnastik macht. Ob das sinnvoll ist, Dennis?
Ich glaube, dass das nicht unbedingt eine Frage nur im Zusammenhang mit der Wassergymnastik ist. Also im Vordergrund steht für mich erstmal die Aussage des Fragestellers, dass er zur Risikogruppe gehört. Ich mutmaße jetzt mal, dass es vielleicht nur mit dem Alter zu tun hat. Noch ein bisschen schwerwiegender wäre es, wenn es nicht nur das Alter ist, sondern auch Vorerkrankungen betrifft. Ich würde vielleicht mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin mal drüber sprechen, ob das im Moment dann so eine gute Idee ist, eine Form von körperlicher Betätigung zu machen, Sport, Bewegung, die zwingend mit anderen Menschen zusammen stattfinden muss. Ich verstehe den Ansatz, im Moment auch wieder was gemeinsam machen zu wollen und sich bewegen zu wollen, das ist auf jeden Fall gut. Aber vielleicht gibt's dann irgendetwas, was nicht drinnen stattfinden muss. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht im Freibad ist, was ich vielleicht in der freien Natur machen kann, wo ich mich mit 2, 3 Leuten treffe, sehr viel Abstand halte, auf jeden Fall im Freien bin. Dann kann ich das auch machen, wenn ich zur Risikogruppe zum Beispiel wegen des Alters gehöre. Je mehr Risikofaktoren da so dazukommen, Vorerkrankungen, die vielleicht einen schwereren Verlauf von Covid-19 wahrscheinlicher machen würden, desto vorsichtiger wäre ich, das im Moment das mit anderen zusammenzutun. Das ist das eine. Das andere, wenn ich Wassergymnastik machen will, ob mit Vorerkrankung oder ohne Vorerkrankung, dann nach ein bisschen Nachdenken über die Situation komme ich zu dem Schluss, dass es keine andere Risikosituation ist, als wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Turnhalle Sport mache. Es geht darum, möglichst viel Abstand zueinander im Wasser zu halten. Die Schwierigkeit dürfte sein, dass bei Hallenbädern die Fenster normalerweise immer zu sind, weil ansonsten ja die Temperatur schwierig zu kontrollieren ist. Das wäre so der einschränkende Faktor. Also da würde ich mir schon sehr genau anschauen, wie viele Menschen da dauerhaft in dem Raum drin sind, damit diese Aerosolbildung, wo in der quasi der Luft über Feuchtigkeit das Virus weiter infektiös in der Luft bleiben kann, das könnte schon nochmal eine Schwierigkeit sein, gerade in einer Umgebung, wo es besonders warm ist und besonders viel Luftfeuchte durch das Schwimmbad in dem Raum ist. Also das sollte man sich schon nochmal gut überlegen, wenn ich zur Risikogruppe gehöre. Aber ansonsten ist die Situation so, als wenn ich in der Turnhalle Sport mache, viel Abstand halten, wirklich nur die Zeit in dem Schwimmbad drin bleiben, die ich brauche, gerade so, um die Gymnastik zu machen und dann wieder raus. Wenn es im Freibad stattfinden kann, dann würde ich tatsächlich ins Freibad gehen. Und jetzt zum Plastikschutzschild. Ganz allgemein halte ich von diesen Plastikschutzschildern sehr wenig. Ich glaube nicht, dass die von der Schutzwirkung vergleichbar sind mit den Community-Masken, also den selbstgenähten oder von Textilherstellern genähten Masken und schon gar nicht mit den FFP2 oder FFP3-Masken.
Na gut, wobei die eben ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund für die Frage, dann ja schnell nass wird, ne? Das spritzt ja auch bei der Wassergymnastik, selbst wenn ich nicht schwimme oder geschweige denn tauche, spritzt da Wasser hoch und das Ding wird irgendwie durch das Badewasser nass.
Wenn das quasi die Argumentation ist, dann kann ich alles ganz weglassen. Die Community-Maske kann ja nur quasi das, was ich ausatme, weniger aktiv im Raum verteilen. Zuerst mal. Kleinen Schutz bietet es natürlich auch vor dem Anatmen von Aerosolen mit Virus drin. Aber die Schutzwirkung darf man auch nicht überschätzen. Das kann eigentlich nur eine FFP2 oder eine FFP3-Maske leisten. Und wenn es mir darum geht, quasi diesen physikalischen Schutz zu haben, dass nicht alles, was ich ausatme, sofort in die Luft geht, in einer hohen Geschwindigkeit mit einer schnellen Ausbreitung im Raum, dann kann auch eine nasse Community-Maske noch vermutlich einen gewissen Schutz bieten. Ja.
Ist halt unangenehm wahrscheinlich dann auch zu tragen.
Richtig. Also und da kommen wir jetzt wieder zur Gesamtbewertung. Ist es im Moment eine so gute Idee, als Mensch, der der Risikogruppe zugehörig ist und da schon Bedenken hat, sich in so eine Situation zu begeben?
Okay, die nächste Frage, die befasst sich auch mit der Maske. Da schreibt uns eine Hörerin: Nun haben ja viele Menschen sogenannte Community-Masken, die du ja gerade auch erwähnt hast, und die hängen inzwischen meist recht lässig bei den meisten um den Hals rum, baumeln am Rucksack oder fliegen irgendwo in der Tasche rum. Wenn die dann noch auf- und wieder abgezogen werden und mehrfach verwendet, ist das überhaupt noch sinnvoll? Bietet das überhaupt noch einen Schutz, wenn man mit der Hygiene bei dem Thema eigentlich so nachlässig umgeht?
Da hat die Fragestellerin oder der Fragesteller völlig recht. Das ist ganz offensichtlich, das kann nicht sonderlich viel bringen. Ich sollte Masken nie irgendwie an die Tasche hängen, am Rucksack runterbaumeln lassen oder was auch beliebt ist, so im Auto an den Innenspiegel hängen, weil die verschmutzen. Und ich kontaminiere die ständig, fasse ja dann vorne und hinten an und passe nicht drauf auf, wo sie gerade gelegen haben oder so etwas. Also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die haben da eine Empfehlung dazu abgegeben, die lautet relativ strikt, entweder aufhaben oder in einen am besten Klarsichtbeutel so rein, vielleicht mit so einem verschließbaren Klarsichtbeutel aus dem Supermarkt und da dann drin aufbewahren, solange ich sie nicht trage. Dann nehme ich sie wieder raus, wenn ich sie brauche. Und dann sollte ich die auch relativ zügig, wenn es so eine Stoffmaske ist, wieder waschen und währenddessen eine andere Maske tragen. Bei den Einmalmasken ist es tatsächlich eher so, also aufziehen, auflassen und dann auch weg damit und die nächste Einmalmaske benutzen. Und spätestens, wenn ich quasi schon mit bloßem Auge erkennen kann, dass die verschmutzt sind, dann muss ich sie sowieso wechseln.
Dazu ergänzend gleich noch eine weitere Frage, die von einem Hörer kommt. Auch er gehört zur Risikogruppe und sagt, er geht deswegen sowieso weiterhin nur selten und möglichst dann sehr kurz vor die Tür. Zum Einkaufen halt zum Beispiel oder in die Apotheke. Jetzt will er wissen, ob er, wenn er mal 5 bis 10 Minuten die Maske auf hatte, ob er sie dann trotzdem bereits waschen muss oder ob die Viren nach ein paar Tagen, die er die Maske dann vielleicht irgendwo hinhängt, sowieso absterben.
Ich versuche mal eine Antwort, die möglichst nah an der Lebensrealität von uns allen ist. Grundsätzlich ist es so, dass die Viren auf den Masken nicht ewig lange ansteckend bleiben. Das kann von ein paar Stunden bis maximal sowas in Richtung 24 Stunden, 48 Stunden je nach Oberfläche gehen. Das ist dann immer noch eine sehr theoretische Ansteckungsfähigkeit, weil, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, da muss ausreichend noch ansteckendes Virus dann von der Maske bis hin zur Schleimhaut von dem noch nicht Infizierten kommen, damit dann eine Infektion stattfinden kann. Das ist das eine. Das andere ist, dass die offiziellen Empfehlungen nur lauten können, die Masken nach jedem Gebrauch zu waschen. Und jetzt versuche ich mich in den Fragesteller zu versetzen, der vielleicht alleine lebt, vielleicht schon älter ist und tatsächlich halt vielleicht alle 2 Tage, alle 3 Tage mal die Wohnung verlässt und eigentlich auch nur 1 oder 2 solche Stoffmasken hat und auch ansonsten nicht viel Wäsche. Die offiziellen Empfehlungen können, wie gesagt, nur sein, die Masken immer wieder zu waschen. Das Risiko, dass an dieser Maske ein noch ansteckendes Virus ist, wenn die da 3 Tage vielleicht auch im Sonnenschein hinter einer Glasscheibe gehangen hat, dass da noch ansteckendes Virus drauf ist, die Wahrscheinlichkeit ist minimal. So von der Lebensrealität gedacht. Wenn er wirklich sicher gehen will, gibt's vielleicht noch einen alternativen Weg. Inzwischen ist es ja kein Problem mehr, diese chirurgischen Einmalmasken zum Beispiel in der Apotheke zu bekommen. Da sind typischerweise 25 oder 50 Stück in einer Packung drin. Zugegebenermaßen sind die nicht ganz günstig, gerade wenn ich mir das vergleiche mit einmal für eine Stoffmaske Geld ausgegeben und bei dem anderen habe ich einen Verbrauchsartikel, der auch wieder Abfall anfallen lässt. Aber das wäre ganz sicher. Also dann habe ich halt einen Vorrat an 25 oder 50 Masken. Wenn ich alle 3-4 Tage mal das Haus verlasse, kann ich mir ausrechnen, wie viele Wochen oder Monate mir das reicht. Und dann ist dieses Geld vielleicht in meine eigene Sicherheit gut investiert. Und dann schmeiße ich halt diese Einmalmaske nach dem Besuch in der freien Umgebung quasi, wo ich im Risiko ausgesetzt bin, weg. Und das wäre in jedem Fall der sicherste Weg dann.
Dann kommen wir schon zur letzten HörerInnenfrage. Die passt auch sehr gut zu unserem heutigen Gast übrigens und dem Thema, das wir dann gleich im Anschluss noch im Experteninterview behandeln. Es geht um Schulen und eine Hörerin aus Berlin schreibt uns da, unser Sohn, der hängt hier mit leichtem Husten zu Hause rum. Ich habe mich nicht getraut, ihn in die Schule oder zum Fußball zu schicken, habe die Kinderärztin angerufen, aber die testet ihn nicht. Sie sagt, beobachten erstmal ein paar Tage und nicht in die Schule schicken, aber sonst könnte der jetzt alles machen. Wir können auch mit ihm rausgehen, er kann im Hof spielen. Das Kind muss nicht in Quarantäne. Die Frage, die daraus irgendwie resultiert, und zwar, glaube ich, für alle Eltern derzeit. Was soll man eigentlich im Fall von leichtem Schnupfen oder Husten am besten machen? Was sagst du? Ich meine, Kinder haben ja jetzt gerade im Herbst und im Winter einfach gefühlt ständig mal Schnupfen und Husten und die Vorstellung, die jetzt bei jedem Erkältungsanzeichen zu Hause zu behalten, die ist wenig verlockend. Aber was rätst du?
Die Frage ist auf einer ganz allgemeinen Ebene und für ganz Deutschland überhaupt nicht zu beantworten. Und deswegen versuche ich jetzt wieder auf die reale Lebenssituation von Eltern mit vor allem kleineren Kindern einzugehen. Weshalb kann ich die Frage für ganz Deutschland überhaupt nicht beantworten? Weil wir schon von Bundesland zu Bundesland völlig unterschiedliche Vorgaben haben, wie zum Beispiel die Schulen und die Kindergärten damit umgehen können, dürfen, sollen. Und dann ist es normalerweise auch so geregelt, dass die einzelnen Institutionen, jeder einzelne Kindergarten, jede einzelne Schule nochmal davon abweichende Regelungen aufstellen kann. Und es ist auch ja für die Lehrerinnen und Lehrer und die Erzieherinnen und Erzieher nahezu unmöglich, da irgendwie einen Weg durchzufinden, wie das konkret funktionieren soll. Das wollte ich an der Stelle auch nochmal kurz einwerfen, was dazu vorgegeben ist. Für die Schulen haben wir zum Beispiel auch auf babyundfamilie.de im Internet alles zusammengetragen mit einer Deutschlandkarte und einer Übersicht, wo man sich das für sein Bundesland nachlesen kann. Aber jetzt in die Praxis. So eine Grenze, die ich ziehen würde, wäre Fieber. In dem Moment, wo das Kind Fieber hat, sollte es auch zu Nicht-Corona-Zeiten nicht in die Schule und nicht in den Kindergarten gehen. Ansonsten ist für mich die Frage, wie läuft denn das Leben sonst so ab? Wenn ich mich mit meiner Familie weitestgehend an die Corona-Empfehlungen halte und die sozialen Kontakte nach wie vor in einer gewissen Weise einschränke, also nicht ständig neue Menschen, wo ich nicht weiß, wo die zuvor waren, treffe und viel Zeit mit denen in abgeschlossenen Räumen verbringe, sondern wenn die Hauptsozialkontakte von meinem Kind in der Schule oder im Kindergarten sind und ansonsten in der eigenen Familie zu Hause und wir halten uns an die Regel, nicht zu viele Menschen zu treffen, die Abstände einzuhalten, die Masken zu tragen und auch sonst so die Hygieneregeln wie Händewaschen einzuhalten, dann muss ich aus meiner Sicht nicht wegen jeder laufenden Nase und einem kleinen Huster das Kind zu Hause lassen. Denn wo kann die Infektion denn herkommen? Die kommt vermutlich aus der Schule. Da gibt's mittlerweile bei den Studienergebnissen, die wir kennen, keine Hinweise, dass die Schulen besondere Virenschleudern bei SARS-CoV-2 sind. Ganz anders, als das bei anderen viralen Erkrankungen der Fall ist. Die Hauptansteckungen finden ja heute statt bei Urlaubsrückkehrern, am Arbeitsplatz und zum Beispiel bei Familienfeiern. Das heißt, wenn ich mich da an die Regeln halte und sagen kann, naja, ich hatte in den vergangenen 7 Tagen aber keine solchen Ereignisse, wo eine Ansteckung in so einem sozialen Umfeld wahrscheinlich war und ansonsten ist das Kind halt hauptsächlich in der Schule, dann ist eine laufende Nase, niesen schon gar nicht, aber auch ein bisschen Husten nicht der Grund, das Kind zu Hause zu behalten. Schwierig wird das für alle Eltern jetzt genau an der Stelle, wenn eben in der Schule gilt, wenn das Kind ständig ein Taschentuch braucht oder wenn das Kind hörbar und sichtbar hustet, wird es nach Hause geschickt. Das ist dann eine Situation, die kann ja nur vor Ort mit den Betroffenen diskutiert werden. Und da muss man sehen, was dann im Gespräch rauskommt.
Gut, bevor ich gleich mit Nele Flüchter spreche von der Initiative Familien in der Krise, kurz ein bisschen Werbung.
Mal ehrlich, ein bisschen zugenommen haben doch jetzt die meisten von uns in der Corona-Zeit. Wie ihr überschüssige Pfunde schnell und nachhaltig wieder loswerdet, das zeigt euch das Buch Gesund abnehmen aus der Apothekenumschau-Buchreihe. Mit 80 tollen Rezepten und vielen Abnehmtipps. Das Gesund abnehmen Buch der Apothekenumschau gibt's in eurer Apotheke, im Buchhandel oder direkt beim Verlag unter bestellungen@herold-va.de.
Damit kommen wir, wie angekündigt, zum zweiten Thema heute hier in unserem Podcast. Neben dem Thema Erkältung, da treiben viele Eltern derzeit auch durchaus andere Sorgen um, zum Beispiel, ob die Kinder in der Schule überhaupt gut lernen können, wenn sie zum Teil ja den ganzen Tag eine Maske aufhaben. Das ist durchaus auf Dauer nervig und auch anstrengend. Was Eltern sonst noch beschäftigt, das möchte ich jetzt mit Nele Flüchter besprechen. Sie hat die Initiative Familien in der Krise mitgegründet und die kämpft für die Interessen von Eltern in der Corona-Krise. Frau Flüchter, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag, hallo.
Also, wir wollen mal ein paar Fragen jetzt klären. Zuallererst, Sie haben also diese besagte Initiative gegründet. Wie genau kam es eigentlich dazu?
Ja, also ich muss sagen, ich war selber damals relativ verzweifelt in dieser Situation. Also ich musste ja auch die ganze Zeit arbeiten, hatte keine Kurzarbeit oder sowas und bin dann ehrlich gesagt im Internet auf die Suche nach Gleichgesinnten gegangen und habe halt geschaut, was kann man vielleicht machen, um an der Situation was zu ändern, weil es meinen Kindern, die waren halt auch recht unzufrieden damit. Und ja, dann habe ich da halt auch andere Mütter und auch Väter gefunden, die da dieselben Meinungen vertreten haben wie ich. Und dann haben wir Mitte Mai, glaube ich, Familien in der Krise gegründet, nachdem wir uns alle zusammengefunden hatten.
Und da Sie da jetzt so in den Austausch so stark gegangen sind, was ist denn Ihr Eindruck? Was sind die drängendsten Sorgen der Eltern und haben sich diese Sorgen vielleicht auch verändert? Also gab es da auch eine Entwicklung vielleicht?
Ja, da gab es auf jeden Fall eine Entwicklung. Also am Anfang war die dringendste Sorge, erstmal überhaupt wieder eine Betreuung zu haben. Ne? Und man wäre auch glücklich über jede einzelne Betreuungsstunde gewesen, die man in der Woche gehabt hätte. Dann kamen ja zuerst die Kitas, zumindest in NRW war das ja so, dass dann wieder Betreuungsplätze dort angeboten wurden. Und später kamen dann zumindest auch die Grundschulen schon mit dazu. Das heißt, da ist dann halt schon mal wieder viel mehr sichergestellt worden. Und dann kamen halt die Sommerferien und man dachte eigentlich so auch als Initiative, super, jetzt können wir uns mal unseren langfristigen Themen zuwenden. Und dann kam halt die Maskenpflicht für den Schulunterricht, von der wir selbst nur teilweise betroffen waren, weil wir eher Kinder an Grundschulen haben, die uns aber trotzdem sehr mitgenommen hat, wo uns auch zurückgemeldet wurde, dass das ein großes Problem ist. Und dementsprechend war das dann nach den Sommerferien das wichtigste Thema. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, also wir sprechen ja jetzt hier aktuell von einem Regelschulbetrieb, der aber unserer Meinung nach überhaupt nicht in der Art und Weise statt.
Vielleicht mal kurz auch, wenn wir uns Ihre konkrete Situation mal beispielhaft anschauen. Sie leben ja in Nordrhein-Westfalen. Wie sieht es dort aus? Also, und zwei Kinder haben Sie ja. Die gehen die wieder in Anführungszeichen normal in ihre Schule oder Kita oder wo immer sie hingehen?
Ja, also tatsächlich, meine Tochter geht eigentlich ziemlich normal wieder zur Kita. Das läuft auch verhältnismäßig gut, bis darauf, dass ich halt die Kita aktuell immer noch nicht betreten darf. Aber ansonsten klappt das ganz gut. Nun ist es so, dass mein Sohn gerade Erkältung hat. Das heißt, er ist tatsächlich auch zu Hause und natürlich nicht in der Schule. Und in der Schule ist es so, eigentlich betreut, also eigentlich besucht er eine Ganztagsschule, aber da ist es halt auch so, dass wir uns jetzt darauf einstellen müssen, wenn da Lehrer krank werden oder die Betreuer krank werden, dass wir dann definitiv weniger Betreuungszeit in der Schule haben werden. Das ist uns halt schon mitgeteilt worden. Ja, genau. Und dann ist es ja auch so, in NRW ist die Maskenpflicht für den Unterricht ja erst vor kurzem aufgehoben worden. Dann hatten ja viele Schulen schon angekündigt, dass sie das weitermachen wollen. Und ja, jetzt soll es ja eigentlich freiwillig sein, aber unsere Rückmeldung, die wir bekommen haben, ist, dass es halt nach wie vor eigentlich genauso ist wie vorher. Also an vielen Schulen findet das nach wie vor so statt. Und man muss auch sagen, also das gerät immer so ein bisschen in Vergessenheit, dass auch an Grundschulen eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung vorherrscht. Und man sagt immer so schön, ja, nur außerhalb des Unterrichts, aber tatsächlich ist es so, wenn die Kinder Gruppenarbeit machen, müssen sie dann trotzdem eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und sobald sie aufstehen auch. Und das Interessante ist, dass viele Schulen das so umsetzen, dass die Kinder auch in der offenen Ganztagsbetreuung relativ lange eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Und die Kinder sind ja teilweise bis nach 4 in der Schule und das ist dann schon sehr anstrengend.
Haben Sie da Rückmeldungen bekommen, wie es den Kindern damit geht?
Ja, also die Kinder fühlen sich halt so ein bisschen eingeschränkt, weil sobald sie sich bewegen, müssen sie halt so eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Und nur wenn sie sich halt hinsetzen, dürfen sie die ablegen. Das heißt, die Kinder überlegen sich dann teilweise sehr genau, ob sie jetzt aufstehen wollen oder nicht. Und sie werden halt generell auch sehr viel zum Stillsitzen an vielen Schulen angehalten. Also das ist nicht überall so, das ist sehr unterschiedlich. Aber ja, dadurch bewegen sich die Kinder einfach deutlich weniger, haben weniger Spielraum. Und wenn man sich das überlegt vor dem Hintergrund, dass es halt nach einer Studie sowieso schon jetzt motorische Entwicklungsverzögerungen bei Grundschülern gibt, dann macht uns das natürlich schon Sorge.
Mal jenseits des Mund-Nasen-Schutzes, wie ist die Situation in Nordrhein-Westfalen derzeit bei den Hygienemaßnahmen? Also worauf muss konkret geachtet werden?
Ja, also es soll auf jeden Fall gelüftet werden. Wichtig ist da das Querlüften. Das soll einmal in der Stunde gemacht werden. Nun ist es so, dass das wissen wir ja alle, dass es an manchen Schulen nicht so gut klappt, weil da die Fenster entweder, dass es gar nicht vorgesehen ist, dass die zu öffnen sind. Oder dass die Fenster halt kaputt sind. Das ist jetzt natürlich nicht die Mehrheit der Schulen, aber das sind schon einige Schulen. Und interessanterweise wurde ja auch erst nach den Sommerferien jetzt eine bauliche Aufnahme der Schulen gemacht. Also dass sie halt geschaut haben, wo gibt es da Probleme. Das hätte man natürlich auch sehr schön zu Anfang der Sommerferien machen können. Und ansonsten werden vor allen Dingen die Lehrer halt alle 2 Wochen haben sie die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Und ansonsten wird noch eine Kohortenbildung gemacht, dass man halt schaut, dass die Gruppen sich möglichst wenig durchmischen.
Das ist jetzt Nordrhein-Westfalen. Da habe ich gleich noch eine Anschlussfrage, aber mal direkt dazu, weil ich höre irgendwie auch da durchaus viel Unzufriedenheit raus. Ist das richtig und ist das etwas, was Sie so beobachten in der Breite, in der Elternschaft, dass da wirklich Unzufriedenheit oder vielleicht sogar Wut herrscht? Oder wie ist die Stimmung?
Ja, ich denke mal, es ist sehr unterschiedlich. Also ich denke mal, ein Teil der Eltern ist ehrlich gesagt einfach glücklich, dass die Schule überhaupt wieder stattfindet. Und ich denke auch bei vielen Kindern an weiterführenden Schulen, die sind einfach erstmal froh, dass nach so langer Zeit, ich meine, die sind fast ein halbes Jahr lang nicht zur Schule so richtig gegangen, dass sie einfach erstmal wieder stattfindet. Und dafür ist man halt schon bereit, viele Sachen in Kauf zu nehmen und sich nicht zu beschweren. Aber jetzt gerade, wo diese große Hitzewelle da war das natürlich schon sehr schwierig für die Schüler. Und ich glaube, als Eltern hat man auch teilweise so ein bisschen das Gefühl, dass man nicht so richtig beteiligt wird, wenn man da irgendwelche Einwände hat, dass die nicht so richtig angenommen werden, sowohl von der Schule als auch, wenn man zum Beispiel beim Schulministerium mal nachfragt, also dass das nicht so richtig ernst genommen wird, mit was für Sorgen man da an die Schule rantritt.
Jetzt haben wir auf Nordrhein-Westfalen geguckt. Jetzt ist es ja eben so, dass in Deutschland von Bundesland zu Bundesland die Regelungen teilweise recht unterschiedlich sind. Was sind da Ihre Eindrücke? Und Sie sind ja eben eine bundesweite Initiative, also haben da, glaube ich, einen ganz guten Überblick, auch bundesweit. Wie sind denn die Eindrücke aus den anderen Bundesländern? Läuft da teilweise etwas besser als in Nordrhein-Westfalen?
Zum Beispiel aus Berlin und Hamburg, die sind auf jeden Fall etwas besser. Also da scheint es etwas besser zu klappen. Da können die Schulen wohl auch ein bisschen freier entscheiden. Und da ist wohl mehr Spielraum vorhanden. Und es sind halt auch etwas freiere Regelungen im Allgemeinen. Dann ist es ganz interessant, wir haben aus den ostdeutschen Ländern überhaupt keinen Zulauf und hören da halt auch überhaupt keine Beschwerden. Das heißt, ich gehe einfach mal davon aus, dass es dann da wohl relativ gut läuft. Und aus Bayern hören wir halt, dass es wohl ganz schlecht läuft. Also es gibt ja da dieses Ampelsystem, nenne ich das jetzt einfach mal, also diesen Stufenplan, was ich grundsätzlich gar nicht so eine schlechte Idee finde. Zumindest wenn man den halt auf die Schule bezieht.
Können Sie das kurz erklären, wie das genau läuft?
Ja, also es gibt halt so ab bestimmten Werten, die halt an Infizierten in der Bevölkerungszahl sind, erfolgt halt eine Teilschließung der Schule, dann wird halt zum Teil auf Fernunterricht umgestellt, dann ab einem etwas geringeren Wert gibt es eine Maskenpflicht im Unterricht, auch an Grundschulen übrigens, also das ist da unterschiedlich, also es ist noch strenger als in Nordrhein-Westfalen dann und da herrscht sehr viel Unzufriedenheit, vor allen Dingen, weil dann zu großen Teilen ja auch in Städten, wo eine hohe Infiziertenzahl ist, der Unterricht schon wieder nicht stattfindet. Und das ist ja ein großer Nachteil im Vergleich zu den anderen Bundesländern.
Verstehe ich Sie auch richtig, dass quasi Bayern da am strengsten vorgeht im bundesweiten Vergleich?
Ja, also zumindest, wenn man dann in einer Stadt wohnt, wo die Infiziertenzahlen sehr hoch sind, dann ist es wohl am strengsten, das stimmt.
Gibt es im Gegenzug ein Bundesland, wo Sie sagen würden, da ist es am entspanntesten noch?
Ja, also ich habe den Eindruck, dass es in den ostdeutschen Ländern relativ entspannt läuft, was aber vielleicht auch daran liegt, dass sie natürlich nie so hohe Infiziertenzahlen haben. Aber interessanterweise klappt es ja auch ganz gut. Oder auch, wenn man zum Beispiel nach Hamburg und Berlin schaut, wo es teilweise auch etwas freier geregelt wird. Es ist ja jetzt nicht so, dass es da deutlich höhere Infiziertenzahlen gibt als zum Beispiel in NRW oder in anderen Bundesländern. Also grundsätzlich scheint es ja auch so zu funktionieren. Und es ist ja auch so, dass Schulen in Deutschland bisher keine Hotspots waren. Also das muss man ja mal ganz klar sagen. Die sind nicht das Problem.
Sie haben es gerade schon erwähnt, in den Sommerferien wäre eigentlich durchaus Zeit gewesen, denkt man so als Laie zumindest, sich auf den Schulbeginn und darauf, wie die Hygiene gut eingehalten werden kann, im Schuljahr vorzubereiten. Haben Sie Vorschläge, wie man bestimmte Dinge jetzt in der Praxis, in den Schulen besser machen könnte, als das im Moment passiert?
Ja, also was wir uns wünschen würden, wäre, dass man den Einsatz von Luftfiltern prüft. Weil wenn wir jetzt gerade an den Herbst und an den Winter denken, jetzt gerade wird ja sehr viel quer gelüftet. Letzte Woche war es dann schon ein bisschen kälter. Und das ist schon problematisch. Also die Lehrer und die Schüler frieren dann schon teilweise in den Räumlichkeiten. Und wir würden uns halt wünschen, dass man das wirklich forciert und schaut, wie man das einsetzen kann. Also es ist ja für den Handel zum Beispiel in NRW wurde das ja vorgeschlagen. Dann frage ich mich, warum geht es nicht für die Schulen? Dann wäre generell erstrebenswert, dass man halt versucht, die Klassen mehr in kleinen Gruppen aufzuteilen. Also es gäbe ja schon die Möglichkeit, dafür Lehramtsstudenten zum Beispiel einzusetzen. Viele Studenten haben ihre Jobs auch während der Corona-Krise verloren, also ihre Studentenjobs. Die würden sich wahrscheinlich freuen, wenn sie da mithelfen könnten. Dann hatten wir noch die Überlegung, das geht natürlich nur, wenn es jetzt nicht so kalt ist, dass man halt Outdoor-Unterricht macht. Das wird ja in den skandinavischen Ländern sehr forciert und das scheint ja auch sehr gut umsetzbar gewesen zu sein. Die haben dann teilweise sogar Zelte auf dem Schulgelände aufgestellt. Also das wäre etwas, womit man einerseits eine räumliche Problematik lösen kann und gleichzeitig ist es ja auch gut als neue Erfahrung, wie man den Unterricht gestalten kann. Also das würde ich sehr positiv sehen.
Auch in der kalten Jahreszeit?
Ja, durchaus. Also man muss sich ja dann zum Beispiel überlegen, im Biologieunterricht oder sowas kann man ja durchaus auch mal Exkursionen nach draußen machen. Das lässt sich natürlich dann nicht mehr komplett durchziehen. Aber zumindest als Teilhilfe wäre das eine Möglichkeit.
Nele Flüchter, ich danke Ihnen sehr für dieses informative Gespräch.
Vielen Dank.
Senioren kommen mit der Einsamkeit, in die sie durch die Corona-Krise gezwungen wurden, übrigens interessanterweise im Schnitt besser klar als jüngere Menschen. Das hat so zumindest das Bundesgesundheitsministerium bekannt gegeben. Das Ministerium beruft sich dabei auf Umfragen und Berichte aus der Seniorenarbeit und Gerontologen, also WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Altern beschäftigen, die führen dieses Phänomen darauf zurück, dass ältere Menschen einfach mehr Krisenerfahrungen schon sammeln konnten im Laufe ihres Lebens und deshalb halt auch besser mit Ausnahmesituationen klarkommen, wie in dem Fall jetzt der aktuellen Pandemie. Ich bin Peter Glück. Die Zahl der Neuinfektionen ist in Deutschland in den vergangenen Wochen wieder gestiegen und einige von denen, die da krank geworden sind, die liegen auch auf der Intensivstation. Wie werden sie dort behandelt? Welche Medikamente helfen weiter? Und wie ist die Lage jetzt eigentlich in den Krankenhäusern? Das wollen wir in unserer nächsten Folge herausfinden. Dazu haben wir Professor Christian Karagiannidis von der Universität Witten-Herdecke eingeladen. Er ist Intensivmediziner und Lungenfacharzt und außerdem hat er an einer Studie mitgearbeitet, in der untersucht wurde, wie es den Corona-Erkrankten ergangen ist, die in deutsche Krankenhäuser eingeliefert wurden.
Falls Sie weitere medizinische Fragen rund um das Coronavirus haben, dann schicken Sie die uns doch gerne an redaktion@gesundheithoeren.de. Wir beantworten sie selbst und wenn wir nicht weiter wissen, dann laden wir uns Expertinnen oder Experten ein, die die Frage beantworten können.
Und wenn Sie Klartext Corona gerne hören, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren. Dann kriegen Sie auch immer automatisch Bescheid, sobald wir eine neue Folge online stellen.
Klartext Corona.
Ein Podcast von gesundheithoeren.de und der Apothekenumschau.